was.
Ein Kind umgebracht.
Was schickst du auf Distanz? Schickst jetzt.
Aber ein lebendes. Und die haben das doch aufgegessen. Und es waren dann nur noch Haare und alle anderen Knochenteile übrig. Und Augen, Augen, Zähne.
Schick das jetzt auf Distanz. Jetzt. Stopp.
Hier. Berlin, die Praxis der Psychotherapeutin Dagmar Eckers. Das kleine Mädchen berichtet detailliert über Mord und Kannibalismus. Diese Taten liegen gerade ein Jahr zurück. Ihre Eltern haben der Aufnahme zugestimmt. Täter und Tatorte sind der Polizei bekannt. Einzelheiten sollen nicht veröffentlicht werden. Dagmar Eckers betreut Gewaltopfer. Sie gilt als anerkannte Expertin. Zur Therapie mit den Kindern gehört das Reden über das Geschehene. Mit dem Aufarbeiten wächst die Kontrolle des Kindes über die schrecklichen Erinnerungen. Dagmar Eckers über die Glaubwürdigkeit der kleinen Zeugen.
Die Kinder, die ich in Therapie hatte, die 5 Kinder, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das passiert ist, weil das nicht irgendwas Antrainiertes oder Angelerntes sein kann. Wenn die Kinder ins Zittern kommen, ins Weinen, ins Schreien, wenn die um sich schlagen zum Teil, wenn die Schilderungen von ihnen stockend rauskommen, das ist nichts Eintrainiertes. Und es ist Quatsch, die Kinder leiden in dem Fall richtig massiv drunter, überhaupt nur dran zu denken. Wenn ein Kind einen Verkehrsunfall gehabt hat und steht blutend und zitternd am Straßenrand, sagt auch niemand zu dem Kind, das hat...
Ich meine deine leibliche Mutter, die dich dahin gebracht hat?
What?
Ja. War sie auch dabei oder...
Nein,
sie war nicht dabei, wenn es passierte.
Sie hat dich hingebracht und ist dann einfach gegangen?
Ja, oder wenn es in dem Haus von dem Vergewaltiger passierte, wo es einen Fernseher gab, dann hat sie sich diese Serie Les Feux de l'Amour angeschaut oder einen Kaffee getrunken oder solche Dinge.
Annemasse, eine französische Stadt am Genfer See. Hier wächst Deborah auf. Hier wird sie von ihrer leiblichen Mutter an Männer verkauft, regelrecht verschachert. Wir fahren noch einmal zu dem Haus ihres Peinigers. Sein Name Yannick Lanuzel. Der pensionierte Grundschullehrer wird wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Deborahs leibliche Mutter verbüßt eine Strafe von 6 Monaten. Die Interviews meiner Kollegin Laurence Benoît mit der heute 15-jährigen Deborah gehen über Stunden. In diesem Film müssen wir uns auf die wichtigsten Auszüge daraus beschränken.
Wir haben geglaubt, es sei unsere Schuld.
Warum?
Wir dachten, wir hätten etwas Böses getan.
Ihr habt geglaubt, es sei eine Strafe?
Ja.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir von solchen Schuldgefühlen hören. Die geschändeten Kinder werden in einen Angstzustand versetzt, der sie anderen gegenüber verstummen lässt. Eine Methode, die die Täter bewusst praktizieren, um sich selbst zu schützen. Unsere Recherchen führen uns zu einem weiteren Fall. Robert. Den Namen des Jungen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Er ist 4 Jahre alt, als er zum ersten Mal sexuell missbraucht wird. Robert lebt mit seiner Mutter Françoise an einem geheimen Ort. Viele Monate vergehen, bis der heute 9-Jährige über das reden kann, was ihm angetan wurde.
Gibt es etwas, was du unbedingt sagen möchtest?
Dass mein Vater ins Gefängnis soll.
Warum möchtest du, dass er ins Gefängnis geht?
Weil er böse zu mir war.
Und wenn er im Gefängnis wäre, was würde das für dich ändern?
Ich wäre frei. Ich könnte meine Oma sehen, mein Zimmer, ohne dass er mich schlägt, ohne dass er gemein zu mir wäre.
Robert sagt, sein Vater habe ihn mehrfach vergewaltigt. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen und medizinischer Gutachten kommt es nicht zur Verhandlung. Die Justiz glaubt den Aussagen des Kindes nicht. In dem Dossier des heute 9-jährigen Robert finden wir das folgende Protokoll einer Psychologin.
Ich habe gespürt, dass Robert gelitten hat, während er darüber sprach. Robert hat mir gesagt, dass man ihm sogenannte Korken in den Popo gesteckt hat, auch dass man ihm am Penis wehgetan hat. Ich habe ihn gefragt, wie. Er hat mir geantwortet, man hätte ihn am Pipimann gezogen. Robert erzählte, dass man ihm Spritzen mit einer violetten Flüssigkeit verabreicht hat. Ich habe ihn gefragt, mit wem er zusammen war. Er hat mir geantwortet, mit seinem Vater und dass noch andere Männer bei ihm waren.
Robert erkennt dieses Haus wieder, in Normancourt bei Paris. Hier sollen sein Vater und die anderen Männer zahlreiche Kinder über die Garage eingeschleust haben.
Wenn du zu deinem Vater zurück müsstest, was würdest du tun? Würdest du flüchten?
Ja, ich würde fliehen.
Auch allein?
Ja, ich würde es trotzdem versuchen.
Du hast recht, das kann ich verstehen. Weil es so schlimm war?
Nein, ich habe einfach keine Lust, zu ihm zurückzugehen.
Was glaubst du, was er mit dir machen würde, wenn du zurückgehst?
Das Böse würde wieder anfangen.
Tut er dir sehr weh?
Ja.
Das Interview fand unter schwierigen Bedingungen statt. Robert lebt versteckt. Wir mussten ganz behutsam vorgehen, tagelang einfach nur abwarten und uns diskret verhalten. Es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt drehen konnten, bis die Situation angemessen war und sich der Kleine einigermaßen wohlfühlte. Robert sollte sich sicher fühlen und auf keinen Fall Angst haben. Robert befindet sich an einem uns bekannten geheimen Ort in Südfrankreich. Die Justiz entzieht seinem Vater während der laufenden Ermittlungen das Besuchsrecht. Nach Einstellung des Verfahrens aber wird es ihm wieder zugesprochen. Roberts Mutter Françoise bleibt keine andere Wahl, als ihren Sohn zu verstecken.
Ehrlich gesagt, ich konnte mir nie vorstellen, dass meinem eigenen Sohn so etwas Schlimmes widerfahren könnte. Ich habe das Problem Pädophilie ignoriert, so wie die meisten Menschen. Ich glaube, man muss es gelebt haben, um zu verstehen, was das ist, was Pädophilie überhaupt bedeutet. Robert begann nach und nach Sachen zu erzählen. Er sagte, ich habe es satt, zu Papa gehen zu müssen. Ich will nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken. Und was mich an seinen Worten besonders schockierte, der Kleine sagte, Papa hat sich verkleidet, aber ich habe sofort seine Stimme erkannt. Und Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern. Er hat sehr viele Dinge mimisch dargestellt.
Er hat gesagt, es wurden Kinder geopfert?
Er hat nicht die Worte Kinder geopfert benutzt. Er sagte, sie haben ihr Blut tropfen lassen und sie beerdigt.
Wie viele andere Opfer berichtet auch Robert von Kameras. Wir finden seine Fotos auf den CD-ROMs von Sandford wieder. Fotos, auf denen Françoise ihren Sohn eindeutig identifiziert. Aber selbst das ist für die Justiz kein stichhaltiger Beweis, einen Prozess anzustreben. Sowohl im Fall Robert als auch im Fall Deborah wird deutlich, es handelt sich um ein Netz. Ein Netz, das Kinder kommerziell ausbeutet, die dazu benutzt, die Wünsche Pädophiler zu befriedigen. Mit pornografischen Filmen, erotischen Fotos und sexuellen Handlungen mit Kindern. Wo letztlich alles zusammenläuft. Kinder, die wir auf den CD-ROMs gefunden haben, erkennen sich wieder. beschreiben die gleichen Dinge, zum Teil identische Personen, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Deborah, die nie aus Annemasse herausgekommen ist, erkennt auf der CD-ROM Robert wieder, der in Paris lebt. Die beiden haben sich nie zuvor gesehen, kennen sich aber trotzdem und beschreiben die gleichen Täter. Robert kommt aus Paris, Deborah aus Annemasse bei Genf. Sie haben sich nie gesehen und trotzdem kennen sie sich. Wohin uns unsere Recherchen auch führen, die Aussagen der Kinder überschneiden sich. Über Monate zeichnen wir ihren Weg nach. Unser Material ist unendlich. Auch Deborahs Stiefmutter Fabienne hält den sexuellen Missbrauch an ihrer Tochter für ausgeschlossen. Sie beginnt erst zu fragen, als ein ähnlicher Fall an Deborahs Schule bekannt wird.
Deborah war immer traurig. Sie hatte Magenprobleme, ganz oft Kopfschmerzen und weinte ständig. Sie konnte einmal eine Woche lang nicht mehr sprechen, ein anderes Mal nicht mehr laufen. Sie war überhaupt kein fröhliches Kind. Die Leute sagten mir, Deborah fühlt sich schlecht, weil ich nicht ihre leibliche Mutter bin. Das hat mir sehr wehgetan. Ich habe sie so aufgezogen wie meine anderen Kinder und einfach alles versucht, um ihr zu helfen. Aber ich fand einfach keine Erklärung für ihr seltsames Verhalten. Heute kenne ich die Ursache.
Auf dem Weg nach Sion-Trier am Genfer See. Ganz in der Nähe steht ein Gebäude, von Deborah das Grüne Haus genannt. Hier wurden die Kinder laut ihrer Aussagen nicht nur missbraucht. Die heute 15-Jährige spricht in unseren Interviews von satanischen Zeremonien.
Also, es gab einen Tisch und da waren Kerzen und
was für Kerzen?
Kerzen eben.
Und wo waren die? Waren sie überall?
Also, da gab es diesen Tisch und rundherum waren die Kerzen aufgebaut.
Waren Leute da?
Meine Vergewaltiger.
Du hast gesagt, sie haben eines der zwei Kinder, die außerdem noch da waren, auf den Tisch gelegt? Haben sie alle etwas gemacht oder war es nur einer?
Es war nur einer.
War es immer der gleiche? Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen?
Also, sie haben das Kind zersägt.
Sie haben ein Kind zersägt?
Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt.
Womit?
Mit einem elektrischen Messer.
Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet?
Nein, Sie haben es leiden lassen.
Aber das Kind ist trotzdem gestorben.
Ja?
Deborah erzählt vor unseren Kameras von Mord an kleinen Kindern. Eine neue, unerwartete Dimension in diesem Missbrauchfall. Auch für ihre Stiefmutter Fabienne.
Deborah fühlte sich ohnmächtig, als sie all die Morde an den Kindern sah. Aber jetzt, wo sie sprechen kann, hofft sie, all den Kindern damit zu helfen, die das noch durchmachen. Sie haben einen Finger abgeschnitten?
Einen Fuß. Solche Dinge.
Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen.
Und sie haben es währenddessen missbraucht.
Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu.
Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland. Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Fall Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Das ist ein Snuff-Video. Für wen es bestimmt ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch nie eines besessen und das ist um Gottes Willen auch nicht mein Wunsch. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute. Es bleibt uns nur noch übrig, sie zu identifizieren.
Il reste à les identifier.
Um zu sehen, wie ein Kind stirbt, zahlen diese Menschen 25.000 bis zu 1 Million Euro. Immer wieder stoßen wir bei unseren Recherchen auf Grenzbereiche, die so grausam sind, dass wir am liebsten alles beenden würden. Aber einfach verdrängen, dass all das existiert, können wir reinen Gewissens nicht mehr tun.
Was glaubst du, was du hättest tun können?
Ich weiß es nicht.
Was zum Beispiel, wenn du sie hättest hindern wollen?
Dann wäre ich vielleicht nicht mehr da.
Du hättest wirklich nichts machen können. Sie waren doch viel größer und sehr viel stärker als du.
Aber ich hätte es zumindest versuchen können.
Si les révélations, les révélations nouvelles.
Wenn sich die neuen Aussagen von Deborah, ihren Vergewaltiger betreffend, der sich, wie wir wissen, im Gefängnis befindet und bald frei sein wird, ich weiß nicht genau wann, ob in ein paar Wochen oder Monaten, wenn sich diese Fakten bestätigen, dann sage ich, Achtung, es droht Gefahr. Nicht nur für Deborah, sondern auch für die anderen Kinder, die sich in seinem unmittelbaren Umfeld befinden. Also Vorsicht, keiner kann später sagen, man hätte nichts davon gewusst. Denn es hätte gereicht, die ersten Opfer anzuhören. Achtung, es droht Gefahr.
Wow.
Ich rede für all die Kinder, die das noch durchmachen. Damit das aufhört.
Also man soll es wissen, damit es aufhört. Was glaubst du, machen diese Kinder durch?
Die Hölle.
Was ist für dich die Hölle?
Etwas, das man nirgendwo erlebt. Das Schlimmste, was sie in ihrem Leben jemals erleben.
Dass sie nichts von all dem vergessen hat, was sie durchleben musste.
Wenn ich jetzt rede, dann natürlich um diesen Film zu machen, um auszusagen, aber vor allem, damit man es hört und immer wieder hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täglich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die Realität. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und ich muss es endlich mitteilen, auch wenn es nichts Schönes ist. Aber ich muss es machen, damit die Kinder das nicht mehr erleben müssen, damit es weniger Vergewaltigungen gibt, weniger Morde, damit die Leute aufwachen, die Realität begreifen, damit es nicht mehr heißt, das Kind hat gelogen, das Kind fantasiert doch nur. Nein, das Kind sagt die Wahrheit und die muss man vor allem hören wollen.
Il faut chercher à l'entendre.
Gewalt gegen kleine Kinder, ritueller Missbrauch bis hin zur Menschenopferung. Das, was Noemi uns in den nächsten Tagen erzählt, gehört zu dem Unvorstellbaren, was Menschen tun können. Noemi wird durch ihren Vater und andere Täter, Männer aus allen sozialen Schichten, eingeweiht in Szenen der Barbarei, der Folter vor laufender Kamera. Wir brauchen Zeit und den nötigen Abstand, um all das, womit wir konfrontiert werden, verarbeiten und analysieren zu können.
Noemi, la première fois que tu as entendu. En fait, nous lui avons proposé de vivre quelque chose de différent, parce que l'approcher pour une interview quelques heures, en tirer le...
Wir haben Noemi unsere Idee vorgeschlagen, denn einfach mal kurz ein Interview zu führen, um das Wichtigste herauszubekommen, war unserer Meinung nach für solch schockierende Aussagen nicht unbedingt eine angemessene Maßnahme. Also haben wir sie nach Deutschland gebracht. Mein Team und ich, wir haben uns die Zeit genommen, ihr etwas anderes zu zeigen. Wir sind in den Nordosten Deutschlands gefahren, an die Ostsee.
Dans le nord-est de l'Allemagne, sur la Baltique, pour la mettre en confiance, pour...
Wir wollten Noemis Vertrauen wecken und ganz viel Zeit haben, um in Ruhe mit ihr zu reden, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, ohne zeitlichen Druck, aufs Neue mit ihr zu reden. Um über eine Vergangenheit zu sprechen, die inzwischen beinahe 10 Jahre zurückliegt, und sich noch einmal in die Situation von damals hineinzuversetzen. Das war keine leichte Angelegenheit, aber ich glaube, in dieser Umgebung haben wir genau das erreicht.
Je crois que nous avons recueilli ça au terme de ce séjour.
4 Tage dauern meine Interviews. Bis weit in die Nacht versuchen wir gemeinsam, uns den schrecklichen Fakten zu nähern. Der sexuelle Missbrauch beginnt mit 5. Als Noemi 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert.
Das war kurz und brutal. Sie machten es halt mit mir und meiner Cousine Camille. Das war's. Eines Tages sagte mein Vater mir, wir fahren zu meinen Cousinen. Ich war gern da, weil ich sie sehr mochte. Im Haus waren mein Onkel André und meine Cousinen Camille und Marie. Und dann haben sie es getan. Sie haben uns ausgezogen, Creme zwischen die Pobacken gemacht und uns vergewaltigt. Einer nach dem anderen. Meine größere Cousine Marie war bereits keine Jungfrau mehr, glaube ich.
Und es war der erste richtige Akt für dich, wenn ich das so sagen darf.
Ja, so kann man das sagen. Gleichzeitig haben wir gelernt, mussten wir lernen, was Fellatio bedeutet und wie man das macht. Ja.
Der Vater überschüttet Noemi mit Liebe. Er sagt dem kleinen Mädchen, seine Berührungen seien etwas ganz Natürliches. Sie wird ihm hörig. Und er verrät ihr schließlich sein großes Geheimnis. Ein unterirdisches Kellersystem, darin Kinder, eingesperrt in Käfigen. Noemi wird zur Komplizin ihres Vaters.
Die Kinder blieben dort unten niemals lange am Leben. Nur solange sie vergewaltigt und gefoltert wurden und dann hat man sie getötet. Das war's. Die Kinder waren da unten alleine, hätten niemals fliehen können, denn sie waren zu heftig geschlagen worden, zu oft vergewaltigt, voll Drogen gestopft oder tot. Mein Vater und die anderen Männer hatten das kleine Mädchen bereits vergewaltigt. Ich bin reingekommen und war irgendwie eifersüchtig, weil ich wusste, dass mein Vater damit gemacht hatte. Dann aber stellte sich so ein Gefühl von Zufriedenheit bei mir ein. Wahrscheinlich, weil ich an dieser Zeremonie teilnehmen durfte. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich.
Ich werde nicht zum ersten Mal mit derartigen Horrorszenarien konfrontiert. Dennoch kostet es auch mich Überwindung, auf das Grauen der geschilderten Erfahrungen einzugehen. Noemi berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einem Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Bis heute wird die Existenz des Kellersystems von Saint-Victor von der Justiz verleugnet.